das war
willkommen
unser
zu unserem
Interview
Podcast Insights to Grow, Einblicke mitnehmen und mit neuen Sichtweisen wachsen. Wir sind Anne und Conny, wir sind Trainerinnen und Coaches und begleiten in unserer Arbeit Teams und Führungskräfte in ihren Arbeitsprozessen. In unserem Podcast kommen wir mit Menschen ins Gespräch, um uns über ihren Arbeitsalltag auszutauschen. Mit welchen Aufgaben beschäftigen sie sich tagtäglich? Welche Herausforderungen begegnen sie dabei? Und welche Learnings können sie mit uns teilen? Wir versprechen uns davon, Einblicke in andere Lebens- und Arbeitswelten zu bekommen und an diesen neuen Sichtweisen zu wachsen. Heute treffen wir dazu Dr. Jens Decho.
Er mit Leben füllen,
führt uns ein in das Thema Führen in der Kirche oder beziehungsweise im Kontext Kirche. Jens betrachtet Führung als ja sehr ganzheitliches Konzept. Als Theologe leitet er viel seiner Haltung aus der Bibel und aus seinem Theologiestudium ab. Und um seine Haltung zu beschreiben, teilt er mit uns Geschichten, zum Beispiel aus der Bibel, und setzt diese für uns ganz neu in den Kontext Führung. Also auch für die nicht bibelfesten Hörerinnen und Hörer unter uns. Hört mal rein, es ist unglaublich spannend, Jens dabei zuzuhören, wie er so seine Erfahrungen beschreibt, seine Haltung beschreibt und beschreibt, was für ihn gute Führung ist und wie er das auch zum Teil aus der Bibel ableitet. Wir wünschen euch viel Spaß dabei,
dazu, wie wir Führungskräfte und Teams in ihrer Arbeit begleiten.
Hört doch noch mal in die, der klassische Start ist gut, dann starten wir. Ich sage es, glaube ich, jedes Mal, bevor wir loslegen. Wir haben heute Dr. Jens Decho zu Besuch in unserem Podcast. Ganz Corona-konform, wieder sitzen wir alle in unserem Büro oder vor der grünen Wand, wie wir eben gelernt haben. Es gibt Leute, die sind hier besser vorbereitet als unser einer, der im Kinderzimmer unterm Baldachin sitzt. Bevor wir starten, wir haben uns aufs Du geeinigt. Jens, magst du dich mal vorstellen? Wer bist du? Was machst du eigentlich?
Ja, mein Name ist Jens Decho, ich bin evangelischer Theologe, Pfarrer. Ich bin gegenwärtig Geschäftsführer eines Jugend- und Bildungswerkes im evangelischen Kirchenkreis Münster. Münster ist auch mein Heimatort. Ich sitze hier vor einem schönen Fenster, blicke raus und schaue gerade auf die Apostelkirche und schräg vor mir der Dom. Also die Sicht aus dem Fenster passt zu meinem Arbeitsfeld. Ich bin innerhalb des Jugend- und Bildungswerkes zudem noch im operativen Geschäft für einen bestimmten Teilbereich zuständig, nämlich das Schulreferat, das heißt für alle Fragen rund um den evangelischen Religionsunterricht, zuständig für Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern, Organisation von dem Einsatz kirchlicher Lehrkräfte und ähnliche Dinge.
Das ist, man muss sagen, wir haben eigentlich quasi einen Mindestabstand von 1,5 Kilometern hier, weil ich kann quasi auf das gleiche Bild gucken wie du. Wie lustig ist das?
Sehr schön. Aber dafür habe ich kein so schönes Baldachin im Hintergrund.
Okay, das heißt, du bist viel unterwegs, hast viele verschiedene Arbeitskontexte. Wie kann ich mir so vorstellen, wie sieht so ein klassischer Arbeitsalltag oder vielleicht sogar eine Arbeitswoche dann aus? Wo bist du überall?
Das Besondere, das Schöne und das, was ich liebe an meinem Beruf, ist, dass ich überhaupt keinen einzigen klassischen Arbeitstag habe. Jeder Tag ist anders. Natürlich kann man trotzdem sagen, dass es viele Dinge gibt, die immer und immer wieder vorkommen. Also ein Tag könnte so aussehen, ich stehe morgens auf und nach dem Frühstück werden als erstes die Mails vom Vortag, die ich alle nicht mehr geschafft habe, zu beantworten, beantwortet, mache mir meinen Tagesplan, setze mich auf mein Fahrrad, fahre die 9 Kilometer bis zu meinem Büro. Vermutlich kommt dann relativ flott einer der Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter rein und braucht dringend eine Unterschrift, bevor ich mich dann hinsetzen kann, die nächste Konferenz vorbereiten, die ansteht. Vielleicht ist das eine Konferenz, wo es um die Vorbereitung von Leitungsausschussbeschlüssen geht. Der Haushaltsplan muss für das nächste Jahr geplant werden. Personaleinsatz muss neu geplant werden. Eine Stellenausschreibung muss entwickelt werden. Eine Fortbildung muss vorbereitet werden. Ja, und dann kommen wir vielleicht in den Nachmittagsbereich. Dann kommen Lehrerinnen und Lehrer, sofern es nicht digital durch Corona am Bildschirm läuft, hier zu uns ins Haus und ich gebe eine Fortbildung. Gegebenenfalls habe ich abends dann eben noch die vorher vorbereitete Sitzung, wo Entscheidungsträgerinnen und Träger zusammenkommen und das dann eben im Sinne so eines Vorstandsbeschlusses nachvollziehen, was wir vorbereitet haben. So könnte ein Tag aussehen.
Klingt auf jeden Fall abwechslungsreich.
Und lang.
Was? Und lang, ja.
Wie lang ist der Arbeitsabend?
Ich bin inzwischen allerdings auch entlastet, kann ich sagen. Ich habe vorher gearbeitet als Gemeindepfarrer. Im Gemeindepfarramt hat man vielleicht manchmal einen weniger dichten Takt an festgelegten Terminen. Dafür ist man dort dann eigentlich immer gefühlt im Dienst, weil ja selbst das Brötchen holen morgens vor dem Frühstück schon ein Stück Dienst ist, wenn ein Gemeindeglied neben einem in der Schlange steht und mal eine kurze Frage zur Taufe des Kindes, die ja demnächst ansteht, hat. Und von daher genieße ich das sehr, dass es jetzt auch Zeiten gibt, in denen ich privat bin und dass ich sogar Wochenenden habe, die jetzt nicht durch einen Gottesdienst oder andere kirchliche Veranstaltungen belegt sind.
Wie war so dein Weg hierher, also zu dem, was du jetzt machst? Wenn du sagst, vorher warst du auch Pfarrer, was war so der Weg?
Es hat angefangen im universitären Bereich. Ganz am Anfang meiner Laufbahn habe ich an einer kirchlichen Hochschule als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet, nicht sehr lange, aber habe in dem Zeitraum dann auch meine Dissertation im Bereich des Neuen Testaments geschrieben. Bin danach in eine Stelle gerutscht, die sehr viel mit politischer Arbeit, mit gesellschaftspolitischer Arbeit der Kirche zu tun hatte. Alle Fragen um Gerechtigkeit, Frieden, Schöpfungsbeantwortung und die kirchliche Position dazu wurden dort bearbeitet. Hatte sehr viel mit der Frage von Konfliktmanagement, Gewaltüberwindung zu tun und mit ökumenischen Fragestellungen. Bin danach für 1,5 Jahre in Erziehungszeit gegangen, habe mich um meine Familie gekümmert. Meine Frau war zu dem Zeitpunkt als Gemeindepfarrerin tätig. Das gibt einem dann auch in der Erziehungszeit viele Möglichkeiten, sich beruflich nebenbei so auszutoben. Bin dann selbst mit in diese Gemeindepfarrstelle reingerutscht, habe dann als Gemeindepfarrer gemeinsam mit meiner Frau gearbeitet und bin anschließend, weil eine Strukturveränderung in der Kirche zugeschlagen hatte und eine Stelle gekürzt werden musste, nochmal auf eine neue Stelle gegangen, bin als Schulpfarrer an 2 Münsteraner Gymnasien gegangen, habe knapp 8 Jahre lang Religionsunterricht erteilt und war für bestimmte Entwicklungsfragen der Schule auch noch mit zuständig. Und bin dann, und das hat damit zu tun, dass in meiner Biografie, der Berufsbiografie, immer wieder so die Bildungsfragen sich in den Vordergrund gerückt haben, bin dann in diese Stelle jetzt gekommen mit dem Schulreferat und dem Jugend- und Bildungswerk. Und werde demnächst dann noch einen Schritt weitergehen und als Direktor des Comenius-Institutes weiter an Bildungsfragen tätig sein.
Sehr schön, spannend. War das für dich schon immer klar, dass du in diese Richtung gehen willst? Also ich will Pfarrer werden, ich studiere Theologie in diese Richtung, oder wolltest du auch mal was anderes werden?
Eigentlich war meine berufliche Planung völlig anders. Ich habe in meiner Zeit der Oberstufe Mathematik und Physik ganz oben in meinen Fächern gehabt. Ich war fest entschieden, Energietechniker zu werden und die Welt zum Guten zu verändern, indem ich dann nach neuen technischen Möglichkeiten im Energiesektor suche. Ja, und war gleichzeitig aber immer so in Bereichen der Jugendarbeit, der evangelischen Jugendarbeit unterwegs gewesen, hatte in der Kirchengemeinde auch eine gewisse Heimat gefunden, war gleichzeitig familiär geprägt durch ein sehr politisch ausgerichtetes Christentum. Also der Kirchenbesuch spielte keine so große Rolle in meinem Elternhaus. Dafür der Einsatz für den Aufbau des ersten Eine-Welt-Ladens, die Drogenberatungsstelle, die Friedensdemonstration war der Heimatort. Also so bin ich geprägt worden. Und das waren sicherlich auch die Prägungen, die mich dazu geführt haben, kurz vor Beginn meines Studiums, ich war eigentlich schon eingeschrieben, nochmal drüber nachzudenken, was wolltest du nochmal mit deinem Leben und ist es wirklich das Einzige, was du dir vorstellen kannst? Und was mich gepackt hat, sind Gespräche mit einem Freund, der selber schon Theologie studierte, in denen mir klar geworden ist, es gibt so ein paar Fragen in meinem Leben, die würde ich gerne beantwortet haben. Und das Theologiestudium bietet da gute Möglichkeiten, nach Antworten zu suchen. Ich habe mir da noch überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, was ich später mal beruflich daraus mache.
Also rein aus Interesse und quasi Fragen geleitet. Magst du die Fragen teilen, die dich dazu bewegt haben, in diese Richtung zu gehen?
Ist diese Welt, in der wir unterwegs sind, dieses Universum eigentlich wirklich alles? Gibt es nur die Dinge, die man anfassen kann? Wie ist das mit meinem Gefühl, dass es nicht sein kann, dass das alles zufällig ist? Sind Fragen, die meinen Glauben berühren, also dass ich davon ausgehe, es gibt da einen Gott, oder dass ich davon ausgehe, die Person Jesu hat eine besondere Bedeutung in der Geschichte gehabt, sind das eigentlich nur durch meine Erziehung entwickelte Gefühle oder kann ich das auch intellektuell nachvollziehen? Habe ich dafür Anhalt, wenn ich da intensiv drüber nachdenke? Was ist der Sinn meines Lebens? Wofür bin ich überhaupt auf dieser Welt? Bin ich hier zufällig reingeworfen und gestalte das einfach? Oder gibt es auch sowas wie einen Plan? Oder gibt es zumindest sowas wie mein Portfolio an Bandbreite, in dem ich unterwegs sein sollte und ich muss das irgendwie entdecken? Das waren so Fragen, mit denen ich da unterwegs war.
Hast du, ohne dass du jetzt erklären musst, was die Antworten waren, aber hast du zu den Fragen Antworten gefunden oder bist du immer noch auf der Suche und gestaltet?
Meine zentrale Antwort ist, dass die Suche niemals aufhört und die Suche eigentlich auch das Spannende ist. Ich glaube nämlich, dass die Antworten auf diese Fragen sich ununterbrochen und kontinuierlich verändern, weil sich unser Leben, weil wir uns selber durch unser Leben kontinuierlich verändern. Und ich glaube, das ist auch insgesamt eine Grundhaltung zum Leben, zum Arbeiten, auch jetzt in meinem Dienst, das immer wieder zu verstehen, dass jede Lösung, die wir einmal gefunden haben, einmal gefunden ist für diesen Moment, dass wir damit aber nicht fertig sind.
Und dass es nicht die Lösung für morgen sein muss, nur weil sie die für heute ist.
Und diese Entdeckung, dass es dann morgen vielleicht gar nicht mehr die richtige Lösung ist, ist aber kein Qualitätsurteil über die Lösung, die wir für gestern gefunden hatten. Es ist alles im Fluss, es bewegt sich weiter.
Ich merke, ich könnte noch ein bisschen zuhören. Ich bin total dabei und meine Gedanken kreisen total. Und gut, ich... Zurück zum eigentlichen Thema, oder? Also ich finde das super spannend und ein bisschen schade ist, dass wenn du jetzt sagst, dass du nicht mehr als Pfarrer tätig bist, dass man gar keinen Gottesdienst mehr besuchen kann, indem man dir weiter zuhören kann dazu.
Man kann hierzu Inspiration bekommen, die geprägt sind von denen, wie die hier denken und versuchen unterwegs zu sein. Und um das nochmal zu sagen, ich bin ja auch als Pfarrer hier tätig und der Pfarrberuf hatte schon immer ganz unterschiedliche Dimensionen. Die Bildungsdimension, besonders im evangelischen Bereich, also seit Martin Luther, ist immer ein ganz starker Teil gewesen. Das hat damit zu tun, dass in unserer Art von Glauben und Überzeugung sehr stark die persönliche Beziehung zu den Glaubensinhalten eine Rolle spielt. Das heißt, das kann einem keiner erzählen. Man muss eine eigene Haltung dazu entwickeln. Und eigene Haltung kann man nur entwickeln, wenn man weiß, wie man sich damit auseinandersetzen kann. Also zu Martin Luthers Zeiten war es erstmal überhaupt lesen zu können. Und sich Inhalte damit erschließen zu können, logisch denken zu können. Und heute ist das natürlich sehr viel umfassender, sich eben auch mit erziehungswissenschaftlichen, psychologischen, mit soziologischen Fragen auseinandersetzen zu können. Und dieser Anteil gehört auch zum Pfarrberuf dazu.
Was ist das, was dich so jeden Tag motiviert, deiner Arbeit nachzugehen?
Einmal ist es genau das, dass ich hier nicht nur einen Job habe, sondern dass es neben dem Job auch um Grundfragen geht, die mich wirklich interessieren. Das zweite ist das Team, was mich immer wieder motiviert. Einfach mit Leuten unterwegs zu sein, mit denen jetzt nicht alles absolut deckungsgleich, harmonisch, fröhlich ist, sondern wo auch Reibungsflächen da sind, aber trotzdem so ein großes Gefühl von gemeinschaftlich unterwegs zu sein da ist. Und das andere sind die Ideen und Projekte, die wir entwickeln, die nach vorne weisen, wo immer der Eindruck ist, da gibt's noch was, was ich eigentlich erreichen will, was ich gerne umsetzen möchte, was mich nach vorne treibt. Es ist nicht langweilig. Und deshalb stehe ich gerne auf.
Du hast gerade schon gesagt, dein Team, wer ist dein Team? Mit wem arbeitest du zusammen?
Das Jugend- und Bildungswerk ist eine noch gar nicht so alte Einrichtung, gibt es seit 2009 und ist eine Zusammenfassung von unterschiedlichen Arbeitsbereichen. Ist auf der einen Seite das Jugendreferat. Da wird viel an gemeindlicher Jugendarbeit organisiert und begleitet, aber auch die offenen Türen. Das heißt also die Einrichtungen, die ganz klar nicht das Ziel haben, sich unmittelbar christlicher Bildung oder Jugendarbeit zu verschreiben, sondern offen sind für alle, auch refinanziert sind durch den Staat. Es ist die Konfirmandenarbeit, die mit dort drin ist. Dann gibt es den zweiten Bereich, das ist mein Hauptbereich, der Schulreferat. Dazu habe ich eben schon ein bisschen was gesagt. Und dann ist es der Bereich der Erwachsenenbildung. Und in der Erwachsenenbildung noch mit integriert ist es die Flüchtlingsberatung und Flüchtlingsbildung, also wo wir zum Beispiel versuchen, über Alphabetisierungskurse Menschen die Möglichkeit zu schaffen, so eine Art Grundbildung in ihrer eigenen Sprache zuerst mal zu erwerben, um dann im zweiten Schritt überhaupt an Sprachkursen in der deutschen Sprache teilnehmen zu können. Also immer auch Bildungsangebote, in denen wir dem nachzugehen versuchen, was ist eigentlich unser Auftrag als Kirche, Menschen Partizipation, Teilhabe zu ermöglichen. Und insgesamt sind wir mit 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern inklusive der Verwaltungskräfte unterwegs. Und es sind noch angedockt natürlich diejenigen Personen im Umfeld, die mit bestimmten Beauftragungen, etwa für Jugend- und Konfirmandenarbeit, unsere Tätigkeit begleiten. Es sind kirchliche Lehrkräfte, die an den Schulen arbeiten, so wie ich das früher getan habe.
Hm. Und die angedockt sind das Dienstleister, die ihr einkauft, also so wie Trainer, Lehrkräfte, oder sind das Ehrenämtler, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Im Schulbereich sind das Pfarrerinnen und Pfarrer, die als sogenannte Gestellungskräfte, das heißt also, die sind bei uns angestellt, nicht angestellt, sondern sind als verbeamtete Pfarrerinnen und Pfarrer unterwegs und werden im Grunde genommen durch den Staat bezahlt und an ihn abgestellt.
Und das ist quasi Abgeordnete dann.
Also genau. Und die arbeiten an Schulen, wo es zum Beispiel über die staatlichen Lehrkräfte nicht gelungen ist, den Regelbetrieb des evangelischen Religionsunterrichts aufrechtzuerhalten. Und natürlich sind das auch gerade im Jugendbereich viele Ehrenamtliche. Es sind zum Beispiel die sogenannten Teamerinnen und Teamer, die unsere Freizeiten mitbegleiten, ohne die wir das ja überhaupt nicht stemmen könnten, die in Projekten für Konfirmandinnen und Konfirmanden mit dabei sind, die in der Fachkonferenz Jugend mit unterwegs sind, dort Projekte planen. Also versuchen, die Stimme der Jugend auch in unserer Kirche wachzuhalten.
Und wie macht man das, wenn man so viele unterschiedliche Personen in seinem Team hat? Also jetzt angefangen von den verbeamteten Pfarrern bis hin zu den Teamern. Das sind ja, ich habe das selber mal gemacht, ich meine, das sind ja wirklich dann Studierende, die, ich sag mal, ja, die vielleicht noch ein bisschen anders denken. Wie macht man das, die alle zusammenzubringen?
Erstmal muss man natürlich sagen, dass es nicht die Aufgabe ist, jetzt all diese Personen zum gleichen Thema und zur gleichen Sache zusammenzubringen. Es sind ja sehr viele Unterthemen, in denen wir jeweils unterwegs sind. Und das heißt, die Frage von, und da berühren wir ja quasi das Thema auch dieses Podcasts, die Frage von Führung und Leitung, verteilt sich bei uns auf sehr viele Schultern. Es gibt wenige Mitarbeitende, die nicht eingebunden sind, auch in das Konzept von Führung und Leitung. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir leben sehr zentral davon, dass Leitung bei uns über Konzeption geschieht. Das heißt, wir brauchen klare Zielvorstellungen, klare konzeptionelle Ausarbeitung, was wir eigentlich mit unserer Arbeit erreichen wollen und Beschreibungen, wie sich die Mitarbeitenden in diesen Konzeptionen wiederfinden. Wir arbeiten weiterhin mit einem, so versuchen wir es zumindest, System transparenter Kommunikation. Das heißt, auch wenn natürlich Leitung am Ende auch immer bedeutet, Entscheidungen durch die entsprechenden Gremien oder Personen, auch durch meine Person zu treffen, sollen und müssen im möglichst umfassenden Sinne alle unmittelbar Beteiligten wissen, was in der Diskussion ist, wie sich das bezieht auf die Konzeption, die wir gerade haben, und warum Entscheidungen so oder auch anders getroffen werden, dass zumindest die Argumente klar sind. Damit sind die Entscheidungen natürlich nicht immer im Sinne der Beteiligten getroffen worden, aber zumindest so, dass die Beteiligten verstehen, dass es nicht ohne Sinn ist, die Entscheidung so getroffen zu haben.
Also dass es nicht auf reiner Willkür beruht, sondern es gibt einen Weg dahin, den jeder versuchen kann nachzuvollziehen.
Ja, das hat natürlich auch Herausforderungen, implizierte Herausforderungen. Es ist ein hohes Maß an Kommunikation erforderlich und man könnte auch sagen, dass diese Form von Kommunikation auch Ressourcen bindet, die man woanders genauso gut einsetzen könnte. Es ist zum Beispiel mir sehr wichtig, dass unsere Verwaltungsmitarbeitenden immer mit einbezogen sind, auch in die inhaltlichen Debatten, damit sie genau wissen, wenn sie sich jetzt in der Verwaltungsumsetzung an bestimmten Teilbereichen eben, wenn sie da eingebunden sind, dass sie auch genau wissen, was der Sinn eigentlich dahinter ist. Wie gesagt, man kann sagen, das bindet Ressourcen. Es wäre doch viel besser, man würde zu zweit oder dritt mal eben kurz dieses Programm entwerfen und die Entscheidung treffen und dann verteilt man nur die Arbeiten. Meines Ermessens ist es am Ende aber in der Gesamtabrechnung produktiver, wenn man umgekehrt arbeitet. Allerdings, das muss man auch dazu sagen, nur solange eine Organisation eine bestimmte Größenordnung nicht überschreitet. Das heißt, wir arbeiten ja mit 10 hauptamtlichen Kräften noch in einem eher bescheidenen Umfang und da funktioniert dieses System meines Ermessens zumindest noch gut.
Wo würdest du sagen, wo sind dann Grenzen? Also ich höre jetzt so ein bisschen raus, auch eben dieses sinnhafte Führen oder also an dem wo, warum auch zu argumentieren oder an dem wofür. Wo würdest du sagen, wo funktioniert das dann nicht?
Bezieht sich die Frage jetzt auf unsere Organisation oder auf Grenzen von Organisationen, wo man dann sagen könnte, jetzt wird's eng, da sind die Schwierigkeiten.
Nee, weil du gerade sagtest, dass es ist halt, wir sind ja nur 10 Mann oder Frauen, also 10 Kolleginnen und Kollegen und da funktioniert es gut und es hat seine Grenzen. Wo sind die Grenzen?
Also ich glaube, wenn eine Organisation so aufgestellt ist, ich kann es an unserem Beispiel beleuchten, wenn wir in den einzelnen Abteilungen, die wir haben und wo wir ja bewusst die Grenzen aufgelöst haben zwischen diesen Abteilungen und sehr eng auch im Gesamtteam zusammenarbeiten, wenn jede Abteilung so groß wäre, dass sie in sich selber einen hohen Grad an Organisationsstruktur benötigen würde, dann wäre sofort die Notwendigkeit gegeben, die Organisation zwischen den einzelnen Abteilungen anders zu gestalten. Das heißt, dann müsste es doch Delegierte, das heißt verantwortliche Personen geben, die die Gesamtkommunikation übernehmen. Und dann ist man sehr stark abhängig davon, wie gut gelingt das, aus dem Kreis der das Gesamtsystem Steuernden dann wiederum nach unten in die Untersysteme die entsprechende Kommunikation weiterzugeben. Es gibt da einen ganz klaren Graben, den man klar beschreiben muss. In jedem Kommunikationsprozess gibt es das, was man sagt und das, was gehört wird. Und die beiden Sachen sind nie deckungsgleich, das ist völlig klar. Mhm. Und das heißt, das, was dann wiederum in die Untersysteme gegeben wird, ist das, was diese Person gehört hat, hören wollte, hören musste und nach unten kommuniziert. Und dadurch entstehen dann sofort Gräben zwischen den einzelnen Bereichen, die eben kommunikativ nicht mehr unmittelbar eingefangen werden können, wo man auch in der Leitungsfunktion gar nicht mehr weiß, warum passieren jetzt gewisse Dinge so, obwohl wir es doch eigentlich ganz anders gedacht und angelegt haben. Mhm.
Wie ist euch das gelungen, da auch zu sagen, so wir denken nicht mehr in unseren Abteilungen, in unseren Sparten, sondern wir lösen eben diese Grenzen auf? Hat es auch was damit zu tun, dass ihr wenige Mitarbeiter seid oder ist es woanders, gibt es das noch und da wird das zum Beispiel nicht gemacht und man denkt so an Abteilungsgrenzen? Also ich denke so an Unternehmen, mit denen wir ja dann auch so zu tun haben, wo immer gesagt wird, jede Abteilung denkt irgendwie für sich. Eigentlich arbeiten alle an einem gemeinsamen Ziel, aber sie schaffen es nicht, irgendwie so diese Abteilungsgrenzen mal aufzulösen und gemeinsam an einen Tisch zu kommen. Wie ist euch das gelungen?
Also ich glaube, erstens ist die zentrale Frage, ob man wirklich ein gemeinsames Ziel hat. Ob die Idee hinter dem, was gemacht wird, von allen mit umgesetzt wird. Es gibt ja auch Unternehmen, wo man klar sagen muss, ja, es gibt da den oder die Kunden, die wir im Blick haben. Und wir haben aber unterschiedliche Produkte, mit denen wir unsere Kunden erreichen wollen. Und dann kann man auch in sehr unterschiedlichen Logiken denken und handeln. Wir haben in der Art und Weise, wie wir Bildung verstehen, immer den einzelnen Menschen, und zwar dann den ganzen Menschen im Blick. Das heißt, religiöse Bildung funktioniert nicht so, dass ich etwa wie in der Mathematik versuchen kann, bestimmte Kognitionen, bestimmte Fähigkeiten auszuprägen. Religiöse Bildung bedeutet immer eine Auseinandersetzung mit mir selbst als ganzen Menschen. Und da kann ich auch nichts von abstrahieren. Das hat mit meinem Verstand zu tun, das hat mit meinem Herzen zu tun, mit meinen Lebenshaltungen, das hat mit meinem Verhalten, also mit Ethik zu tun. Und wenn das begriffen ist, ist klar, dass die Bildungsprozesse, die wir initiieren, sei es im Schulbereich, im Religionsunterricht, sei es in der Schulseelsorge, sei es in der Jugendarbeit, sei es bei einer Freizeit, sei es in der Erwachsenenbildung, dass die alle genau diesem gemeinsamen Ziel dienen. Das heißt, wir haben ein gemeinsames Produkt, eine gemeinsame Idee. Und dann kann man natürlich auch wirklich zusammenarbeiten und sich immer die Frage stellen, was passiert eigentlich, wenn ich meinen Bereich bestimmte Dinge mache? Welche Folgen hätte das, wenn dieser Mensch später mal als Erwachsener, als Jugendlicher in einen anderen Bereich kommt und dem anderen Bildungsangebot begegnet? Was bei uns wichtig gewesen ist, ist, dass wir genau aus so einer Situation kamen, wo man sehr unterschiedlich dachte. Und zwar, das darf man auch überhaupt nicht übersehen und das wird natürlich bei Unternehmen ganz genauso sein, bei anderen Unternehmen genauso sein. Wir haben immer begrenzte Ressourcen. Begrenzte Ressourcen an Geld, begrenzte Ressourcen an Personal. Und jede dieser Subsysteme hält sich natürlich nicht unberechtigt für wichtig und versucht natürlich damit auch einen großen Teil an diesen Ressourcen abzubekommen. Und deshalb ist es automatisch so, sobald man sich als ein geschlossenes System versteht, steht man in Konkurrenz. Diese Konkurrenz tut manchmal gut und manchmal nicht gut. Im Bildungsbereich, wenn es um den einen Menschen geht, tut das nicht gut. Und so haben wir eben versucht, zunächst mal institutionell diese unterschiedlichen Bildungsbereiche zusammenzuführen, gerade auch unter dem Gesichtspunkt bei abnehmenden Kirchensteuermitteln, uns nicht gegeneinander ausspielen zu lassen. Nicht zu sagen, also die Jugendarbeit ist deutlich wichtiger als die Erwachsenenbildung oder wir müssen aus dem Religionsunterricht raus, sondern zu sagen, nein, wir müssen versuchen, in all diesen Bereichen prägend zu bleiben. Und dann war natürlich der entscheidende Punkt, wie löst man das selbstverständlich mit diesem Zusammengehen einhergehende Misstrauen auf? Natürlich gibt es sofort bei den Mitarbeitenden das Gefühl, naja, das ist wieder so typisch, jetzt geht es um Synergien. Synergien bedeutet nur noch die Frage zu stellen, wen bauen wir jetzt ab? Und wir waren glücklicherweise in einer Situation, wo wir nicht unmittelbar von dieser Frage betroffen waren, dass wir abbauen mussten. Wir haben hier ein System von Finanzierung, wo wir genau wissen, wir bekommen einen bestimmten Anteil an Kirchensteuern. Das sind so und so viel Prozent, 4,7 ungefähr, 4,75%. Und damit können wir auch über Jahre hinaus vorausberechnen, angesichts der Prognosen über Kirchensteuerentwicklung, Steuerentwicklung, wie viel Geld werden wir in den nächsten Jahren im Topf haben. Und dann kann man gut Personalplanung machen. Und wir konnten eben am Anfang relativ klar sagen, so wie es jetzt ist, das System, so können wir es einigermaßen stabil halten. Und dann kam noch die große Überraschung, mit den Kirchensteuern wurde es besser und wir konnten sogar ein bisschen aufbauen. Und dann habe ich sehr stark versucht, durch die Verantwortung für den Teilbereich Schulreferat auch Ressourcen in die anderen Bereiche reinzugeben, das heißt abzugeben, um das Signal zu setzen, Synergien, also miteinander arbeiten, heißt nicht nur gleiche Arbeit auf weniger Schultern verteilen, sondern heißt, Moment, wenn es dem einen Bereich gut geht, kann dieser Bereich in den anderen Bereich abgeben. Und dann könnte das hier irgendwann auch umgekehrt funktionieren. Und für mich war so das zentrale Beispiel, dass mir klar war, wir sind jetzt miteinander unterwegs. Als wir unsere drei Bereiche und damit auch die Erwachsenenbildung ausgebaut hatten und es klar wurde, okay, wenn wir jetzt 15 Jahre finanziell weiterrechnen, dann wissen wir ganz genau, irgendwann wird das Geld nicht mehr reichen, dass ein Mitarbeiter aus dem Jugendreferat sagte, naja, das heißt ja nicht, dass dann die Erwachsenenbildung in Frage gestellt werden müsste. Ich bin dann ja der Nächste, der in den Ruhestand geht und dann könnte man ja überlegen, ob man meine Stelle dann nicht wieder besetzt und den Rest dadurch erhalten kann. Und da war mir klar, jetzt ist das Denken angekommen. Man versteht sich wirklich als eine Gemeinschaft und fragt sich eher, wie schaffen wir es miteinander, die Aufgaben, die wir lösen wollen, zu erfüllen und zu gestalten.
Spannend. Und ich also finde auch gerade so dieser eine Punkt, zum Beispiel, ich gebe erstmal was rein, ich teile erstmal was, ohne sofort zu erwarten, der andere muss auch, sondern davon auszugehen, das passiert sowieso, aber ich gehe erstmal als gutes Beispiel voran, als Vorbild, als ich mache erstmal ein Angebot. Im Sinne des gemeinsamen Ziels.
Vielleicht darf ich an der Stelle auch mal als Pfarrer sprechen.
Ja.
Es gibt für mich eine wunderbare Geschichte im Neuen Testament. Das ist die sogenannte Geschichte von der Speisung der 5000. Wird hier erstmal so verstanden als eine Wundergeschichte. Das heißt, Jesus hat sich versucht, in die Einsamkeit zurückzuziehen. Der brauchte das als Leitfigur auch manchmal, so seine Ruhe zu haben, seine Meditationsphasen. Hat mal wieder nicht geklappt. Irgendjemand hat es mitbekommen und sofort stürmt eine ganze Menge hinterher an diesen schönen einsamen Ort, weil ist ja schön still, da kann Jesus mal predigen. Macht er dann auch. Problem ist nur, es wird Abend. Jetzt sitzen die ganzen Leute da und dann sagen die Jünger irgendwann, Herr Jesus, wir sollten mal langsam drüber nachdenken, die nach Hause zu schicken. Die haben ja noch ein ganzes Stück Wegs zu gehen. Wir sind hier in die Einsamkeit gegangen und die brauchen ja was zu essen. Die haben ja Hunger. Und dann sagt Jesus, ja, mache ich doch mal den Vorschlag. Dann seht zu, was ihr hier so dabei habt und dann essen wir zusammen. Und dann ziehen die also los und gucken, was die Leute so dabei haben und kommen zurück und sagen, ja, ein paar Brot und ein paar Fische. Reicht absolut nicht. Ist völlig utopisch. Ob das jetzt 5000 waren, sehr wahrscheinlich nicht. Aber es waren halt viele Leute da. Und was macht Jesus? Der sagt, alles klar, dann teilt an die Leute aus. Die Jünger sind völlig irritiert. Es lohnt sich doch überhaupt nicht. Doch, macht mal. Er bricht das Brot. Er macht, wie das in der jüdischen Tradition so bei gemeinsamen Mahlzeiten eben der Fall war, spricht den Segen darüber. Und dann wird das verteilt. Und die Überraschung geschieht. Alle werden satt und es bleibt was übrig. Und es ist die Frage, was ist eigentlich das Wunder, was dahinter passiert ist? Und ich habe eine Vermutung, eine sehr einfache Vermutung. Die Vermutung, nämlich jeder hatte irgendwas in der Tasche. Aber nur ganz wenige haben gezeigt, was sie in der Tasche hatten, weil sie die Angst hatten, meine Güte, meine paar Sachen, die ich hier dabei habe, das reicht doch überhaupt nicht für diese Riesenmenge. Also behalte ich doch meins lieber in der Tasche und wenn ich auf dem Rückweg bin, dann esse ich das, dann werde ich wenigstens satt. Und was durch dieses Handeln jetzt passiert ist, durch dieses völlig abstruse Handeln, so wenig auf diese Tischgemeinschaften zu verteilen, das hat Jesus übrigens auch gemacht, also erstmal die Leute so in Kleingruppen zusammengesetzt, damit man eine gemeinsame Verantwortung spürte. Und ich stelle mir vor, dass in diesen Kleingruppen jetzt jeweils so ein kleines Bröckchen Brot und Fisch liegt. Und wer greift jetzt als erster zu? Und mein Verdacht ist ja, es war irgendein Kind dabei, das hat dann gesagt, du Mama, wollen wir die Oliven, die wir dabei haben, nicht auch noch mit auf den Tisch legen? Das war vielleicht im ersten Moment peinlich.
Soll ich das nicht sagen?
Genau. Und dann lege ich dir das hin und dann sagt der Nächste vielleicht, naja gut, dann kann ich ja meinen Käse, den ich hier habe, auch noch mit dazulegen. Und plötzlich legen alle ihre Sachen auf den Tisch und merken, ups, das reicht ja. Und zwar, es reicht nicht nur, sondern wenn wir es mal genau nehmen, wenn wir wirklich miteinander essen und Spaß hier miteinander haben, sind wir auch ganz schnell satt und dann bleibt sogar noch was übrig. Und ich glaube, dass diese Geschichte, das ist auf der einen Seite ein Wunder. Das zentrale Wunder liegt aber nicht darin, dass es hinterher gereicht hat. Das zentrale Wunder liegt darin, dass da jemand den Mut hat, das Abstruse zu tun, nämlich zu teilen, obwohl es nicht reicht. Und der Rest passiert.
Sehr schöne Geschichte. Ein schönes Bild, was man, glaube ich, gut auch mitnehmen kann für die Arbeit.
Ich habe eben gedacht, jetzt, also weil du ja im Prinzip, du erzählst, wie ihr das gemacht habt, wie ihr die einzelnen Abteilungen zusammengelegt habt, endest jetzt mit der Geschichte. Das ist falsch. Aber also mein Gedanke dahinter war einfach, bist du durch deine Grundausbildung, durch dein Studium, durch deine Auseinandersetzung mit dem Glauben, durch die Theologie, durch all das, ist das schon so eine Führungsvorbereitung? Also weil wir eigentlich unsere Führungskräfte immer fragen, wie hast du dich vorbereitet? Was hast du eine besondere Ausbildung gemacht? Ist das für dich an sich schon die Vorbereitung gewesen? Also so klingt es nämlich jetzt, für mich zumindest, so wie du erzählst und wie du jetzt auch geendet bist.
Ich glaube, ich hätte an keiner Stelle meines Studiums und auch meiner Ausbildung als Vikar, das heißt, das ist so die Praxisausbildung, die man in der Gemeinde dann hat, ähnlich wie ein Referendariat in der Schule, den Eindruck gehabt, dass ich für eine Führungsaufgabe reflektiert ausgebildet werde. Wir haben häufig Berufsbiografien, wo wir schrittweise in diese Führungsaufgaben reinwachsen. Wir haben auch ein System in der Kirche der Unterstützung, das heißt durch Fortbildung, durch Supervision, in höheren Positionen, etwa dem Amt des Superintendenten, der Superintendentin, die einen ganzen Kirchenkreis leitet, auch spezielle Angebote, Seminare für diese Hierarchieebene. Aber es gibt nicht am Anfang, zum Beispiel im Studium, auf jeden Fall zu meinen Zeiten noch nicht, sowas wie Managementqualifikation. Was ich aber sehr klar merke, je länger ich in diesem Beruf bin, wie viele Grundlagen für managementorientiertes Denken in der Theologie gelegt werden. Also viele der Dinge, die man auch biblisch liest und über die wir natürlich dann auch reflektiert nachdenken, sind ja quasi Projekte, die gemanagt werden müssen. Wenn Mose da die Idee hat, ich muss mein Volk hier in die Freiheit führen, das ist ein Projekt und zwar ein ziemlich heftiges und das muss geplant werden. Und mit welchen Haltungen, mit welchen Führungsqualitäten und welchen Ideen von Führung geht man da eigentlich dran? Da kann man aus der Bibel doch einiges ableiten. Und auch das, was in der Figur Jesu steckt, vermittelt viel an Führungsqualitäten oder zumindest Haltungen. Also ein zentraler Punkt, über den ja Leitung gibt es eher als die Gesamtorganisation und Führung eben als die unmittelbare Führung von Personal, was an Leitung da drin steckt, das hat ja viel mit Haltungen zu tun. Also in der Unternehmenssprache sagen wir mit Unternehmenskultur. Wir würden vielleicht eher von Haltungen sprechen. Das heißt, wie begegnen wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Wie begegnen wir uns? Wie begegnen wir Konflikten? All dem, was eben so anliegt. Und ein zentraler Punkt ist eben genau das, was in der Haltung Jesu sich uns da schon widerspiegelt und was wir natürlich unter diesem Stichwort Nachfolge, Orientierung an dieser Person versuchen auch mit zu übernehmen. Ich finde, ein ganz starker Bereich, den man erkennen kann, ist, dass diese Person scheinbar relativ wenig mit Macht im Sinne von Menschen durch Machtmittel in eine bestimmte Richtung zu bringen und zu bewegen gearbeitet hat. Das sieht man ja auch an dem Ende seines Lebensweges, wo er unter großen politischen Druck auch gekommen ist und wo er auch die Chance gehabt hätte und von seinen Jüngern aufgefordert worden ist, komm, wir machen mit, lass uns zum Schwert greifen, wir hauen dich hier raus, Garten geht's immer näher, und er immer wieder gesagt hat, nein, das ist mein Weg. Mein Weg ist der Weg der Ohnmacht. Und was heißt das jetzt? Heißt das einfach nur stillhalten und sich immer den Mächten, die sich aufspielen und als größer empfinden, unterwerfen? Bei seiner Person ist das ganz anders. Er hat immer darauf abgezielt, Menschen von innen zu verwandeln. Er war der Überzeugung, das ist der Begriff Umkehr, der in der Bibel vorkommt, wenn es mir gelingt, Menschen selber davon zu überzeugen, dass ein bestimmter Weg verkehrt ist und er und sie eher einen anderen Weg gehen sollte, dann hat das langfristige Wirkung. Und das ist für mich auch in der Unternehmenskultur und der Führung so. Es hilft mir nicht, dass ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Idee vorgebe, da will ich gerne hin und ich muss euch jetzt irgendwie dazu bringen, bis zu dem Punkt zu kommen. Und wenn ihr es nicht freiwillig macht, dann schiebe ich euch dahin. Sondern wenn die Idee verstanden ist und wenn ein inneres Gefühl davon da ist, das will ich auch, das ist wirklich meins, dann entstehen plötzlich auch ganz eigene Ideen, wie man da hinkommen könnte. Und dann kann ich mich dann auch wieder einen deutlichen Schritt zurücknehmen und sagen, gut, und jetzt gucken wir mal, ob es gelingt. Und vielleicht auch ganz anders, als ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Und so gibt es ganz viele unterschiedliche Elemente, finde ich, die in dieser Person Jesu stecken, an denen wir viel lernen können.
Du sprichst mir so aus dem Herzen, weil ich bin da in meinem früheren Job immer so ein bisschen angeeckt, wenn ich, oder auch jetzt manchmal merke ich das so in Führungskräftetrainings, dass ich immer sage, es geht nicht um Methoden, die wir jetzt lernen und einen Gesprächsleitfaden, den wir jetzt irgendwie erlernen und abarbeiten, sondern es geht um Haltung. Haltung Menschen gegenüber, Haltung auch dem gegenüber, wie Menschen ticken, was Menschen motiviert und wie ich sie dann halt irgendwie mitnehmen kann. Und das ist, ich merke mal, das ist für alle so abstrakt. Was ist denn mit Haltung gemeint? Und ich höre gerade schon so in meinem Kopf wieder meine alte Kollegin, die mir gesagt hat, Haltung, ich kann es schon nicht mehr hören. Was meint ihr überhaupt damit? Was würdest du sagen oder was würdest du Führungskräften, die uns zuhören, sagen, was ist so eine Haltung, die du hast, beziehungsweise die du aus deiner Ausbildung mitgenommen hast, was eine hilfreiche Haltung als Führungskraft ist? Was sind das so für Elemente, die das ausmacht?
Das sind viele Dinge, die vermutlich auch in anderen Führungsseminaren oder Führungskulturen mit verankert sind. Das unterscheidet sich wahrscheinlich gar nicht so sehr. Das eine ist der zentrale Punkt des Respekts. Das heißt, die andere Person immer als vollständige Person und nicht nur als Ressource in meinem Unternehmen oder in meinem Arbeitsfeld wahrzunehmen. Respekt auch gegenüber der Unterschiedlichkeit, die meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitbringen, sowohl was ihre eigene Arbeitseinstellung, was ihre Ziele für das Leben und damit der Einsatz, den sie dann eben einbringen möchten für das Arbeitsfeld, in dem sie tätig sind, ihre Art von Humor und all die Dinge, die sich ja unterscheiden. Also dem mit einem großen Respekt zu begegnen und immer die Frage zu stellen, inwiefern bereichert das auch unser Zusammensein? Es hat sehr viel, andere Haltung hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Das heißt, wie viel traue ich mir eigentlich, vertraue ich mir und wie sehr vertraue ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Es hat viel mit Wahrhaftigkeit zu tun. Wenn ich von transparenter Kommunikation als Leitinstrument oder Leitungsinstrument spreche, hat das damit zu tun, dass ich immer erkennbar bleiben möchte in dem, warum ich Dinge tue, aber auch erkennbar bleiben soll, ob Ergebnisse, die wir erzielen, eigentlich mit dem, was ich vorher gesagt habe, übereinstimmen. Und das können Mitarbeitende natürlich nur überprüfen, wenn ich vorher kommuniziert habe, was meine Gedanken dazu sind. Mhm. Es ist auch ein Bereich, der vielleicht so in anderen Führungskulturen jetzt nicht ganz nach oben gestellt würde, das ist Dankbarkeit. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Ich glaube, Dankbarkeit ist erstmal eine Grundhaltung, die man sich selbst und seinem Leben gegenüber hat. Also immer wieder dieser Frage nachzugehen, was wird mir eigentlich geschenkt? Und wo sind die positiven Dinge, die ich erkennen kann? Und mit dieser Art von Haltung und Dankbarkeit dann auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüberzutreten. Und beides gehört für mich zusammen. Ich kann jetzt nicht nur Dankbarkeit als ein Programm gestalten. Ich habe das selber hier in meinem Kirchenkreis erlebt, als so die Idee wieder aufkam. Also irgendwie müssen wir eine stärkere Kultur haben, dass wir zeigen, wie wichtig die Arbeit unserer Leute ist. Und dann wurde irgendwie mal ein Brief geschrieben und dann kriegte man ein Geschenk. Und man merkte, das ist jetzt ein Programm, was da gestaltet worden ist. Aber das ist nicht so dieses von innen heraus.
Das ist nicht das, was aus innen herauskommt. Ja.
Genau. Und ich glaube, das ist sowieso ein ganz wesentlicher Punkt. Der wird häufig unter diesem Stichwort Authentizität an vielen Stellen kommuniziert. Ich glaube, dass da aber auch viel dran ist. Das heißt, man kann immer nur das in ein Unternehmen, in Führung, auch in eine Unternehmenskultur einbringen, was auch wirklich zu einem selber passt. Deshalb wird mit Sicherheit, wenn ich jetzt mein Dienst hier als Geschäftsführer und Schulreferent verlasse und jemand anders diesen Dienst übernehme, sich damit auch das Ganze, die ganze Struktur unserer Arbeit und auch das Team grundlegend ändern. Und das ist gut und richtig so, weil es immer zu den Menschen passen muss.
Es darf sich auch weiterentwickeln mit den Menschen, die in das System reinkommen.
Ich glaube sowieso, dass das ein wichtiger Punkt bezüglich von Führung ist. Das eine ist ja, dass man mit klaren Konzepten arbeiten muss. Also sich klar machen muss, wo möchte ich eigentlich hin. Das andere ist aber, dass diese Konzepte niemals unabhängig sich entwickeln dürfen von den Menschen, mit denen man zu tun hat. Ich kann noch so tolle Ideen haben, wenn mein Team dazu überhaupt nicht passt, dann kann ich das nicht verwirklichen. Und ich kann natürlich mit der Theorie unterwegs sein, okay, ich verändere mein Team so lange, bis es zu dem Konzept passt.
Irgendwann finde ich die Leute, die ich haben will. Genau.
Viel einfacher und schneller ist es aber umgekehrt zu denken. Das heißt zu sagen, welche Art von Konzept ist eigentlich mit den Menschen, mit denen wir hier gemeinsam unterwegs sind, überhaupt denkbar und möglich? Was passt zu ihnen, zu ihren Fähigkeiten? Und dann ergeben sich auch sehr viele Fragen von Führung, weil sie ja im Prinzip durch das konzeptionelle Arbeiten schon beantwortet sind.
Ich sehe mal so bei allem, was du sagst, ist das so ganzheitlich. Ne? Ich hatte das eben schon ganz am Anfang, als du gesagt hast, so wie ihr miteinander arbeitet, das ist ja, ihr arbeitet im Bildungsbereich. Das heißt, so wie ihr miteinander arbeitet, so vermittelt ihr, so holt ihr eure Kunden, Teilnehmer, wer auch immer, die Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet. So wollt ihr ja auch mit denen Bildung praktizieren. Jetzt, genauso wie du jetzt sagst, so, okay, das ist so meine Führung. Das sind Fragen, mit denen ich mich schon immer auseinandergesetzt habe. Ich will Entwicklung und so. Und auch das ist jetzt du sagst, wenn sich was verändert, dann ist das auch gut, weil dann findet auch wieder Entwicklung statt. Und das passt alles so zusammen. Jetzt habe ich gerade eben so, wo du gesagt hast, ich muss ja auch das Konzept finden, wo ich so dachte, ja, und das muss ja auch immer zu mir passen. Also das heißt, ich als Führungskraft verändere mich ja auch. Also gemäß dem Fall, du sagst jetzt, ich fange ja jetzt auch eine neue Stelle an. Das heißt, du hast ein ganz anderes Team. Das heißt, es könnte sein, dass du als Führungskraft auch im nächsten Team ganz anders führst?
Ich will das nicht ganz abstreiten, dass das passieren kann, weil ich ja auch mit anderen Menschen zu tun habe und vielleicht die Anforderungen andere sind. Und in dem Dienst, den ich antrete, zum Beispiel der Aspekt des wissenschaftlichen Arbeitens, des Reflektierens, also des stärker Distanzierens und distanzierten Auseinandersetzens eine größere Rolle spielen wird. Das wird mich sicherlich auch mitprägen und verändern. Ich glaube aber, dass bestimmte Dinge bleiben werden. Das eine ist meine Überzeugung, dass Leitung und Konzeption zusammengehören. Und das zweite ist, dass transparente Kommunikation zentraler Stil des Führungshandelns ist. Wie das gelingen kann in einer nochmal deutlich größeren Organisation, das muss ich für mich selber noch rausfinden und lernen. Aber diese beiden Grundaspekte würde ich nicht aufgeben.
Wie setzt du dich da mit deiner eigenen Rolle auseinander? Also wirst du zum Beispiel auch begleitet von Coaching, Supervision, nochmal Seminare? Also wie gestaltest du da deine Rolle und entwickelst dich in der Rolle weiter?
Ich habe das eine ganze Zeit versucht über Freunde, die auch in ähnlichen Positionen wie ich arbeiten und durch gute Gespräche mit diesen Menschen zu steuern oder mich selber zu reflektieren. Habe aber gemerkt, das hat auch Grenzen und inzwischen ist das so, dass ich mich supervisorisch begleiten lasse. Das ist auch ein Aspekt, der in unserer Kirche sehr hoch gehalten wird. Wir haben ein eigenes System von Supervision. Es gibt auch immer den Mix aus dem, was der Arbeitgeber bezahlt und dem, was man selbst in der Wahrnehmung der Supervision bezahlt. Es ist aber fest etabliert als Instrument und ich schätze das sehr.
Also ich muss auch selber investieren und nicht, ich werde nur unterstützt quasi.
Ein Teilbereich investiert man auch selber, ja.
Schön.
Mhm. Und ich finde das auch ganz wichtig. Das ist so, es gibt ja immer so eine gewisse Gefahr. So, gerade wenn man versucht, sehr teamorientiert zu arbeiten und wenn man versucht, mit so einer Haltung des gegenseitigen Respektes zu arbeiten. Dass man natürlich die positiven Dinge, die so zwischen in der Arbeit laufen und zwischenmenschlich laufen, dass man die sehr stark betont. Und deshalb auch einen großen Willen hat, das, was nicht so gut läuft, eher nicht so in den Mittelpunkt zu rücken. Und in dem Zusammenhang gibt es immer auch die Gefahr, wenn man an einer leitenden Stelle arbeitet, dass man glaubt, man sei doch eigentlich ein ganz guter Chef. Und auch wenn das stimmt, wenn man das glaubt, also wenn es stimmen sollte, wenn man es glaubt, heißt das ja nicht, dass man in allem gut ist. Und besonders, dass man vielleicht auch nicht so gut da drin ist, gerade mit den Persönlichkeitsmerkmalen von Mitarbeitenden, mit denen man nicht so gut klarkommt, in guter Weise umzugehen. Und da hilft mir das sehr, dann eben auch meine Strategien, die ich mir ausdenke, bevor ich sie anwende, mal mit der Supervisorin durchzusprechen und dann zurückgespiegelt zu bekommen, Moment mal, wenn das stimmt, wie du mir einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin schilderst, du verhältst dich jetzt so, was würde das bei mir auslösen? Und dann stehe ich manchmal ganz erstaunt davor und sage, ach du Schande, es war ja alles genau anders von mir intendiert und wie endet das jetzt? Und da habe ich einige Dinge, die ich eigentlich vorhatte, nicht getan. Und ich glaube, das war sehr gut so.
Sehr schön. Wir wieder bei den Gräben, von denen du am Anfang erzählt hast, was ich ganz sinnbildlich fand, dass ich kann das noch so gut machen und ich kann das noch so gut kommunizieren. Es gibt immer den, der es hört und der es vielleicht anders hört. Und so gut meine Intention als der, der es spricht, ist, der es auffängt, der es mitnimmt, kann da was ganz anderes draus lesen.
Und das hat schon zentral damit zu tun, selbst wenn wir uns jetzt quasi in unserem unmittelbaren Arbeitskontext bewegen, wo wir sagen, es geht ja hier nur um die Sache und wir wissen ja alle, um welche Sache es geht. Wir haben alle eine sehr unterschiedliche Geschichte, mit der wir in diesen Dienst, in diese Arbeit hineingekommen sind. Und diese Geschichte prägt mindestens ebenso sehr wie jedes Konzept, wie jedes unmittelbare zwischenmenschliche Handeln. Und das ist natürlich gerade auch, wenn es Konfliktgeschichten gegeben hat, die auch vor mir liegen, weit vor, mit denen ich gar nichts zu tun habe, dann ist das so, dass das prägt. Und dass jeder Satz, den ich sage, aus dem Hintergrund dieser Konfliktgeschichte gelesen wird. Und ich habe sehr stark, das ist so ein Punkt, wo ich eben sagen muss, das kannst du ja jetzt toll finden und als auch Leitungshandeln genau richtig finden, aber das ist eben, hat immer auch eine Rückseite. Ich bin eher ein Typ, der in vielen Dingen die Chancen sieht, der nach vorne denkt, der sagt jetzt, es gibt diesen schönen biblischen Satz, wer seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der ist nicht geschickt für die neue Welt Gottes. Ja, das mag sein. Aber wenn man immer nur nach vorne schaut, dann übersieht man eben auch die Geschichten, die Menschen mitbringen. Mhm. Und deshalb habe ich das auf der einen Seite schätzen gelernt, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Geschichte, die sie haben, immer auch mal wieder thematisieren. Und gleichzeitig ist es mir sehr wichtig geworden, gerade diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aber auch immer wieder die Perspektive nach vorne zu zeigen und zu sagen, ja, das ist ein Teil deiner Geschichte oder vielleicht auch von mehreren hier. Das, was wir jetzt aber gestalten, hat einen neuen Startpunkt. Man kann nie komplett anders neu anfangen. Das geht nicht. Aber man kann immer anders weitermachen. Und das lass uns doch mal versuchen.
Aber ich muss halt, wie du gerade sagtest, die Geschichte irgendwie mit im Blick haben, die ja auch den Blick der Mitarbeiter auf die Rolle prägt, die ich habe und auf das, was ich aus der Rolle heraus tue, was dann nicht mit mir als Person zu tun hat, sondern das manchmal entstehen ja auch Konflikte, die eher mit der Rolle zu tun haben und dann mit der Geschichte und nicht mit der Person, die diese Rolle ausfüllt. Bekommst du Feedback von deinen Mitarbeitern? Also gibt es bei euch sowas wie so Feedbackrunden? Wie wird Feedback bei euch gelebt? Also du hast jetzt gerade beschrieben, du holst ja auch Feedback von einer Supervisorin. Bekommst du das auch von Mitarbeitern?
Es gibt einmal immer so diese sehr unmittelbaren Feedbacks, die man in den Arbeitszusammenhängen bekommt. Das ist das eine. Mhm. Das zweite, gerade so in der Anfangsphase, als klar war, ja, das System kann funktionieren. In dieser verstärkten Zusammenarbeit haben wir versucht, über einen Teamentwicklungsprozess nochmal genauer hinzuschauen, was ist eigentlich, was funktioniert gut, wo haben wir Entwicklungspotenzial. Und wir haben diesen Teamentwicklungsprozess sehr bewusst angefangen an einer zeitlichen Stelle, als wir eigentlich viele Konflikte gelöst hatten. Also nicht Konflikte zwischenmenschlicher Art, sondern sozusagen die in den Strukturen stecken, wo wir dann anfangen, jetzt haben wir eine Struktur, wo wir gut arbeiten können. Und dann haben wir einen Teamentwicklungsprozess angefangen unter diesen Gedanken. Und jetzt gucken wir uns das nochmal genau mit unserer Zusammenarbeit an und wo wir eigentlich hinwollen. Teamentwicklungsprozesse leben ja häufig daraus, dass sie eben auf Konflikten aufbauen und letztendlich dann auch sehr rückwärtsgewandt sind. Das heißt, alles, was man nach vorne denkt, ist im Grunde genommen das Aufarbeiten oder Verhindern dessen, was vorher gewesen ist. Und wir wollen es anders machen. Also erstmal aufarbeiten, erstmal eine Struktur finden und dann gucken wir nach vorne, wo wollen wir eigentlich hin. Das ist so ein Instrument, in dessen Zusammenhang natürlich da auch viele Feedbackschleifen drin gewesen sind. Und was ich als sehr positiv erlebt habe, war, noch bevor dieser auch professionell begleitete, von außen begleitete Prozess gestartet ist, haben wir uns einfach mal die Zeit genommen, ein Teamwochenende miteinander zu verbringen, was auch inhaltliche Anteile hatte, also wo es auch um die Frage ging, wo wollen wir eigentlich hin, was aber auch sehr stark davon gelebt hat, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ein kleines Element aus seinem persönlichen Leben oder seiner Arbeit in dieses Wochenende eingebracht hat. Also der eine Mitarbeiter hat eine kleine Judo-Session mit uns, die diesen meditativen Anteil hatte, durchgeführt. Eine andere Mitarbeiterin, die sehr stark mit Pilgern unterwegs ist, ist mit uns einen Pilgerweg gegangen. Also es waren ganz unterschiedliche Elemente und da spielte auch dieses sich ein Feedback geben. Das heißt also wirklich auch schriftlich und jeden einzelnen Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin in den Blick nehmend eine große Rolle. Und das war einer der für mich wichtigsten Punkte, über die das Team so zusammengewachsen ist, dass das Vertrauen, auf das es ankommt, dann auch da war.
Da sind wir auch sehr wieder bei dem, bei der Geschichte, ne? Dass die Leute was von ihrer Geschichte teilen an so einem Wochenende. Das.
Genau, ich bringe mich als Person ein, als Mensch ein. Ne?
Ich habe eben gedacht, du hast ja schon gesagt, Supervision und so weiter und das klingt so gut. Was sind so Herausforderungen, die dir so begegnen? Also wo stehst du mal davor und denkst, wie mache ich das jetzt? Oder was sind Konflikte, denen du begegnest im Team, bei der Arbeit?
Ich nehme wenig als wirklich schwierige, schwer lösbare Konflikte wahr. Es gibt vielleicht so einen Punkt, das ist, wenn die Frage aufkommt zwischen Mitarbeitenden, wie gerecht ist der Einsatz verteilt? Bringe ich nicht eigentlich viel mehr ein, als andere hier ein? Das in guter Weise zu moderieren, und zwar genau mit dieser Doppelheit, eben zu wissen, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin bringt hier seine eigenen und ihre eigenen Qualitäten, Befähigungen, auch sowas wie sowohl Bereitschaft als auch Möglichkeit, Einsatz zu zeigen hier am Dienstort mit. Und ich will ja mit den konkreten Menschen arbeiten, die hier, mit denen ich unterwegs bin. Das ist das eine. Und das auszugleichen eben mit dem anderen, dass das aber trotzdem gerecht verteilt sein muss. Und die Logik nicht sein kann, dass dann alle im Grunde genommen in ihrem Engagement runtergehen. Da habe ich noch nicht wirklich die ideale Lösung für gefunden.
Ach, schade.
Wenn, dann sagst du es.
Genau.
Dann teilen die gerne mit uns.
Oh, das teilst du mit sehr vielen Führungskräften oder auch Teams, mit denen ich arbeite und du, Anne, wahrscheinlich auch, wo das immer ein Thema ist. So, der macht viel weniger als ich. Und wie kommen wir hier auf einen Nenner?
Sozusagen die Strategie, die ich bislang als angeboten oder vorhabe, ist eher mit denjenigen zu sprechen und zu arbeiten, die sagen, ich mache doch so viel und das ist doch ungerecht. Nämlich die Frage zu stellen, warum eigentlich machst du so viel? Das heißt, welcher Anteil ist derjenige, der wirklich aus dir selber kommt, wo du sagst, ich mache es, weil ich das will und weil mir die Sache wichtig ist? Und welcher Anteil ist derjenige, wo du sagst, ich mache das eigentlich nur, weil ich den Eindruck habe, zum Beispiel, weil du, Jens, weil ich weiß, dass es dir wichtig ist und wenn kein anderer das macht, dann mach ich es jetzt doch. Oder weil man eben sehr hohes Pflichtgefühl hat, da dann nochmal hinzugucken und zu sagen, okay, welche dieser Dinge könntest du auch lassen, ohne dass unser System kaputt geht? Oder wie kannst du auch durch das Lassen Druck in das System reinbringen, dass die anderen, von denen du meinst, sie müssen sich bewegen, sich auch wieder mehr bewegen?
Was sind da so Erkenntnisse aus den Gesprächen? Also ich habe gerade überlegt, ist bei euch dann beispielsweise der Anteil der Sachen, die ich mache, die aus mir herauskommen, größer als ich mache das, weil sonst das System nicht funktioniert. Also ist das so eine Erkenntnis oder wie, was sind so Erkenntnisse bei dir?
Ich kann das nicht hundertprozentig abschätzen. Ich glaube aber, dass wir in einem Arbeitsbereich unterwegs sind, der, weil er von einer unglaublichen Vielfalt lebt, das ist nicht nur an meiner Stelle so, das betrifft, glaube ich, alle Mitarbeitenden hier, dass diese Vielfalt es ermöglicht, immer auch einen großen Anteil im Portfolio zu haben, den man mit Lust macht. Mhm. Und dass deshalb die Dinge, die man macht, weil sie gemacht werden müssen, dann nicht mehr ganz so schwer ins Gewicht fallen. Und besonders, ich weiß nicht, wie das in anderen Arbeitsprozessen ist, weil ich diese anderen Arbeitsprozesse außer jetzt im Schulbereich und den anderen Bereichen, in denen ich gearbeitet habe, nicht so mitbekommen habe. Wir arbeiten immer in sehr vielen unterschiedlichen Projekten, die dann auch für sich abgeschlossen verstanden werden können. Und wenn das Projekt abgeschlossen ist, dann ist das fertig. Und weil das so unterschiedliche Bereiche sind, muss man die auch nicht immer miteinander gegenrechnen oder verknüpfen. Also wenn es in einem schlecht läuft, heißt das nicht, dass das einen Einfluss auf die anderen Projekte haben. Die können trotzdem mit total viel Lust und Spaß laufen. Das ist einfach was anderes. Und diese Vielfalt, die hilft uns sehr, eher die Bereiche zu sehen, die schön sind und die aus mir selber auch herauswachsen. Und wir arbeiten in einem Bereich, wo wir viel auch selber bestimmen können. Das heißt, es gibt wenig Vorgaben innerhalb der konzeptionellen Richtlinien, wo wir sagen, und das musst du jetzt machen. Es gibt bestimmte Ausschüsse, da ist klar, da müssen wir als Kirche vertreten sein und dann haben wir auch ein Regionalkonzept, wo klar ist, wer in welcher Region da unterwegs ist. Aber ansonsten, wie ich bestimmte Bildungsideen, wie ich Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden, wie ich Jugendarbeit konkret umsetze, wie ich die Begleitung der OTs, also der offenen Türen umsetze, das kann ich ja ganz unterschiedlich gestalten aus den Fähigkeiten heraus, die ich habe. Und das erleichtert viel.
Also das kann ich dann auch so gestalten, wie es zu mir als Person passt.
Und da ist es zum Beispiel so, da weiß ich das auch nicht immer, wie das dann im Einzelnen gestaltet ist. Also da muss ich jetzt nicht genau immer gucken, wie setzt du das um und entspricht das eigentlich, sondern das wird sehr selbstverantwortet gemacht. Und da wir da wir eine Funktion haben, die auch einen Dienstleistungscharakter hat, nämlich einen Dienstleistungscharakter den Kirchengemeinden gegenüber, die auch nochmal so ganz eigene Organisationsgrößen sind, und wenn es uns nicht gelingen sollte, diesen Dienstleistungscharakter auch zu erfüllen, dann kommen die Rückmeldungen schon. Im Sinne von, also, da könntet ihr jetzt doch mal anders.
Ich habe gerade so gedacht, dass dieses Eigenverantwortliche und dieses sehr Selbstbestimmte, dass das ja oft auch ein sehr weites Feld ist, in dem ich mich sogar verlieren könnte. Aber dadurch, dass ihr ja das, was du eben gesagt hast, so eine gute Struktur habt und jeder weiß so ein bisschen, was der andere macht, kann ich ja auch mir ganz gut Rat holen und kann sagen, du, wie würdest du das machen? Oder wenn ich das Gefühl habe, ich brauche das jetzt oder mir fehlt da Struktur. Das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig, dass das schon auch so ein Zusammenspiel ist, ne? Dieser gute Rückhalt, den ihr euch geschaffen habt als Team.
Ja. Ich glaube, dass das inzwischen die meisten hier genauso benennen würden.
Bist du dir selbst ein guter Chef?
Meine Frau würde sagen, nein.
Warum? Du arbeitest zu viel.
Ja, und manchmal ein bisschen über die Grenzen hinausgehend. Und mir macht vieles einfach sehr viel Spaß. Und wenn man so gestrickt ist, wie ich gestrickt bin, das heißt immer eher so die Chancen und die Möglichkeiten zu sehen, dann hat man dann plötzlich auch mehr Projekte, als man eigentlich schultern sollte. Es gibt in der Tat einen Schwachpunkt, den ich auch in meinem eigenen Führungshandeln sehr klar so sehe. Das ist genau aufgrund dieser Persönlichkeitsstruktur manchmal ein wenig den Blick für die Ressourcen, also die personellen Ressourcen meiner eigenen Institutionen, den guten Blick dafür zu haben. Ich traue ihr manchmal zu viel zu. Und wenn wir dann erstmal in einer Projektumsetzung sind, also meine Frau würde jetzt zum Beispiel sehr schnell von einem großen Theaterprojekt erzählen, mit einem Münsteraner Künstler zusammen haben wir die Eissporthalle, die es hier seit vielen Jahren gibt, noch einmal genutzt und haben da ein Theaterstück zum Thema Armut und Reichtum mit 6 Aufführungen und die ganze Halle, die kurz vor dem Abriss stand, wurde bespielt und musste dafür umgebaut werden. So, es war ein tolles Projekt, inhaltlich gesehen, aber dafür braucht es eigentlich eine komplette Theaterkombo mit dem gesamten technischen Rückraum und allem und wir hatten nichts davon. Wir haben das alles nur aus unseren Kräften geschultert. Da habe ich mein Team deutlich überfordert, ja. Und ich glaube, das ist der Punkt, auf den ich achten muss. Und ich glaube, das ist insgesamt im Führungshandeln ein zentraler Punkt. Alles, was
du bist schnell begeisterungsfähig und das kann dann machen, dass du dein Team auch mal überforderst oder zu hohe Erwartungen hast.
Und ich glaube, wichtig im Führungshandeln ist es eigentlich, bei den Entscheidungen, die wir treffen, eher immer leicht unterhalb unserer Ressourcenmöglichkeiten zu liegen und niemals genau auf der Höhe, weil es wird sowieso immer mehr.
Und wir haben so ein paar Standardfragen. Die erste hast du schon beantwortet. Die zweite ist, liegst du manchmal nachts wach und kannst nicht schlafen, weil du dir Gedanken machst über deine Arbeit?
Das war im Grunde genommen nur bei diesem Projekt, wo ich wirklich schlaflose Nächte hatte.
Was hast du dann gemacht? Kulissen gestrichen, oder?
Das Schlimme ist, ja, lauter arbeiten, die man in der Leitungsposition eigentlich überhaupt nicht macht, aber wenn es zu viel wird, dann macht man irgendwann auch das.
Aber auch wieder ein gutes Zeichen ans Team, muss man auch sagen. Dass der, der es eingebrockt hat, sage ich jetzt mal so ein bisschen ketzerisch, es dann auch mit ausbadet.
Das musste so sein, ja, ganz ohne Frage. Ein zweiter Bereich, mit dem ich nicht so gut klarkomme, ist, ich gehe davon aus, dass Leitungshandeln sehr gut funktioniert über sehr klare Konzepte und auch sehr klare Strukturen. Und dass diese Strukturen auch verbunden sind mit einem gewissen Respekt vor formalem Handeln. Das heißt also, wenn wir uns Leitungsstrukturen geben und klar beschrieben ist, wer an welcher Stelle welche Entscheidung trifft und wer an welcher Stelle dann auch nicht die Entscheidung trifft, vielleicht vorher in die Kommunikation eingebunden ist, aber nicht die Entscheidung trifft, dann sollte man sich danach auch orientieren. Und ich habe es einmal sehr heftig erlebt in Team intern, das ist ein vergangener Mitarbeiter gewesen, wo dieses formale Handeln aus meiner Sicht nicht so eingehalten wurde, sondern der Versuch gemacht wurde, Entscheidungen durch das Umgehen von formalen Wegen nochmal in Frage zu stellen und zu beeinflussen. Und das ist auf der einen Seite dann in so einem komplexen System wie Kirche, wo immer sehr viele Entscheidungsträger beteiligt sind, an sich schon eine Problematik, weil man dann viel wieder einfangen muss und alle wieder daran erinnern muss, Moment, wie ist unsere formale Struktur und wer hat an welcher Stelle was zu entscheiden. Aber andererseits komme ich da auch persönlich einfach schlecht mit klar, weil das ist mein Bild und so soll das funktionieren und ich kann nicht damit umgehen, wenn jemand einfach sagt, ist mir egal, ich habe ein anderes Bild, Hauptsache meine Ziele sind am Ende erreicht.
Das würde auch gegenläufig zu dem laufen, was du jetzt, was du erzählst, was dir wichtig und was ja auch gut läuft, muss man sagen. Also ich meine, Strukturen sind ja eigentlich auch nicht dafür da, um sie zu übergehen, sondern die sollen ja eigentlich auch dazu dienen, dass jeder weiß, wo er steht, was ist mein Verantwortungsbereich, was ist mein Handlungsbereich. Und das hat ja schon, ist, also jetzt ist ja schon auch gegenläufig dessen, was du sagst, was dir wichtig ist. Also es ist, interpretiere ich jetzt mal, würde sich so für mich anfühlen, respektlos, weil ich würde mich irgendwie nicht gesehen fühlen. So, also, oder ja, doch, irgendwie wäre es so, ne? Ich würde übergangen werden und das ist ja auch konträr dessen zu all dem, was du gesagt hast, was wichtig ist. Für euch als Team, nicht nur für dich persönlich, sondern auch für euch als Team. Das habt ihr euch so erarbeitet.
Ja. Das ist vielleicht auch der Bereich, oder ich höre das, wenn du das jetzt nochmal so erzählst, nochmal sehr deutlich raus, was daran mir das Umgehen schwer macht, weil es eben nicht nur eine formale Frage des Führungshandelns berührt, sondern weil es auch die Haltungen berührt, mit denen ich gerne hier im Team unterwegs sein möchte. Und es berührt zentrale Haltungen, etwa die Haltung des Vertrauens, des Respektes, das hast du ja eben angesprochen, und der transparenten Kommunikation, also dessen, dass man einfach weiß und deshalb verlässlich ist, was in den Entscheidungsprozessen eigentlich eingespeist ist.
Es geht halt so gegen deine Werte.
Genau.
Im Umgang miteinander. Was würdest du sagen, was sind so deine Learnings im Hinblick auf Führung, die du anderen Führungskräften mitgeben möchtest? Was macht Führung erfolgreich? Oder auch mal nicht erfolgreich? Also was hast du gelernt?
Ich glaube, dass es darauf keine standardisierten Antworten gibt.
Nee, das sind ja auch deine Learnings. Aus deiner Historie heraus.
Meine Learnings sind nicht übertragbar, weil ich wirklich der Überzeugung bin, dass die Art und Weise, wie Führung geschieht, immer mit der Persönlichkeit zu tun hat. Das muss zusammen.
Was ja schon mal ein Learning ist.
Okay, dann halten wir das als Punkt fest. Es gibt einen Punkt, von dem ich schon glaube, dass er für jede Unternehmenskultur und für jede Führungspersönlichkeit wichtig ist. Am Anfang der Zeit, wenn man neu in eine Führungsrolle hineinwächst, sich sehr genau anzuschauen, wie sind die Strukturen eines Unternehmens und besonders, wie sind die Machtstrukturen und Machtfragen geklärt. Und jeder Punkt, der dann nicht eindeutig geklärt ist, sofort und am Anfang bei den Hörnern packen und in eine Klärung überführen. Man kann nichts aussitzen. Man kann nicht mal aussitzen und sagen, okay, ein bestimmter Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die wird ja auf absehbare Zeit sowieso versetzt oder an einem anderen Ort oder wird in Ruhestand gehen. Oder ja, ich habe so viel Geduld, das trage ich irgendwie, das kriegen wir schon hin. Nein, das kommt. So ein Thema wird auf jeden Fall auf die Füße fallen. Und je länger man es laufen lässt, je mehr steht man in der Gefahr, immer mal wieder ein kleines Ja zu sagen. Das heißt also, ja, okay, an dieser Stelle ist das jetzt anders gelaufen, als das eigentlich hätte sein müssen. Ja, okay, jetzt hast du hier eine Entscheidung getroffen, die du eigentlich gar nicht hättest treffen sollen. Wenn man aber viele kleine Ja's addiert, ist es ein großes. Dann hat man Ja zu dieser Struktur gesagt, die eigentlich nicht wirklich funktionieren kann. Und deshalb am Anfang sagen, lasst uns das klären, auch wenn es zu Konflikten führt, auch wenn es zur Not vielleicht zur Trennung von Mitarbeitenden und bisher vorhandenem Führungshandeln führt, lieber am Anfang. Mhm. Und vielleicht gibt es noch einen anderen Punkt. Ich glaube, die Qualität von Führungshandeln hängt sehr stark von der Frage ab, ob man für die Sache, in der man unterwegs ist, eigentlich brennt oder noch brennt. Oder ob man zwar ein bisschen entspannter arbeiten kann, weil sich vieles in Routinen übersetzt hat, aber man eigentlich nur noch das abwickelt, was man sowieso immer schon abgewickelt hat. Das wäre für mich die Stelle zu sagen, guck mal, ob es noch einen anderen Ort für dich gibt. Dein Team tut es vielleicht besser, wenn jetzt jemand anders die Führung übernimmt.
Ich stelle mir das auch so vor, wenn du vorhin auch gesagt hast, ich führe auch so, dass für mich der Sinn erkennbar ist und ich den für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparent mache oder den irgendwie mitgebe. Und wenn ich nur noch so in Routinen bin und in, ja, das habe ich halt schon immer so gemacht oder ich mache das, weil ich jetzt halt hier bin, dann ist es ja für mich selber als Führungskraft schon nicht mehr, also der eigene Sinn, das eigene Warum, das Wofür schon gar nicht mehr richtig erkennbar und dann kann ich es auch nicht transportieren. So stelle ich mir das gerade vor.
Das ist ein wesentlicher Aspekt da drin, ja.
Ja, gepaart damit, dass ja irgendwie auch ich mich mit meiner Arbeit identifiziere und das, was du jetzt eben gesagt hast mit den Strukturen, ich habe dann was von mir abgegeben, das hat ja auch so einen Vorbildcharakter. Wenn ich selber nicht mehr brenne, dann brennt auch keiner mehr mit, weil also, woher soll es kommen, ne?
Wobei ich schon auch finde, wir müssen aufpassen, dass wir das Feuer in einem Unternehmen oder in einer Institution nicht in erster Linie von dem Leitungshandeln oder der Führungskraft abhängig machen. Man kann nicht für die anderen brennen. Das kann man nur für sich selber. Mhm. Man kann, glaube ich, eine Erinnerung daran hervorrufen, dass die Qualität von Arbeit und die Freude an der Arbeit davon abhängt, ob man dafür brennt und dafür motiviert ist. Und damit bei Mitarbeitenden die Frage auslösen, wie ist das eigentlich bei mir? Und was könnte dazu führen, dass ich wieder so richtig und voll dabei bin? Aber man kann nicht für das Unternehmen brennen, sodass die anderen dann mit Feuer in sich tragen. Das müssen die selber sich entzünden.
Aber ich kann da als Vorbild dienen und ich kann das ein bisschen mit zündeln, so wie du es gerade beschrieben hast. Und genauso kann ich aber umgekehrt halt auch das Feuer ein bisschen löschen bei anderen, wenn ich, also das kennt man ja von sich selber, wenn man so immer mit ganz schweren Menschen, die mit so viel Schwere und Depressionen umgehen, ne, die ziehen einen ja selber auch runter. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe einen Vorgesetzten, der für das, wofür ich brenne, gar nicht mehr brennt und was dann ja auch oft zur Folge hat, dass derjenige das in seinem Verhalten zeigt und vielleicht Dinge boykottiert oder sagt, ach, das ist doch eh egal, ob wir das jetzt machen, dann macht es ja auch was mit der Stimmung des Mitarbeiters, zieht es ja auch irgendwie so ein bisschen runter und bringt dann ein Feuer, was mal da war, vielleicht auch immer so ein bisschen mehr zum Erlöschen. Kippt immer so ein bisschen Wasser drauf.
Es gibt übrigens noch einen Punkt, der mir eingefallen ist, jetzt eben bei der Frage, das ist eine Lernerfahrung, die vielleicht wichtig ist. Eine Lernerfahrung ist, dass die Mitarbeitenden, an denen wir uns vielleicht am meisten reiben, uns auch die Erkenntnis dafür geben, was wir vielleicht in unserer Art von Führungshandeln am ehesten übersehen. Mhm. Ich kann zum Beispiel schlecht mit Mitarbeitenden Haltungen umgehen, die eher von einem Nein geprägt sind. Also, dass man hat eine Idee und brennt da auch für und sagt, lass uns mal überlegen, ob wir das nicht gemeinsam umsetzen können. Und da gibt es natürlich immer auch mal Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eigentlich sehr standardisiert sagen, also jetzt lass uns erstmal überlegen. Da muss man erstmal, da kann ganz viel auch schief gehen und. Und ich habe gelernt, dass diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch recht haben. Genau, das ist der Blick, den wir genau in dem Moment, wo ich brenne und sage, wir sollten uns das mal angucken, wo wir dann genauer hingucken müssen und wo ich dann schnell auch merke, ja, da gibt es Einwände, wo ich zumindest was ändern müsste an dieser konzeptionellen Idee, an diesem Projekt. Und das ist jetzt bei mir das Thema. Ich habe es an diesem Beispiel verdeutlicht, aber ich glaube, das ist immer so.
Was verrückt, das habe ich gerade gestern in einem Coaching, da haben wir es von Robert Betz, gibt es so ein Konzept des Arschengels genannt. Also ja. So dieses, der Mitarbeiter weist mich auf etwas hin, was ich bei mir mal mehr angucken müsste, wo ich zu wenig hingeguckt habe. So wie du gerade sagst, ich gehe schnell nach vorne und habe totale Lust und verliere vielleicht aus dem Blick, dass es Grenzen gibt, die ich angucken muss. So. Mhm.
Und auch Gefahren. Also jetzt nicht nur die Ressourcengrenzen, sondern einfach auch Gefahren, wo man sagen muss.
Dass man nicht blind irgendwo reinrennt.
Ja.
Wobei ich immer, also ich finde immer, dass das ist eigentlich das, was ich von guter Team- und Führungsarbeit verstehe. Also ich finde, wenn wir von Ressourcen sprechen, und ich bin auch eher so deine Natur, die so, oh, super, ich könnte sofort jedes Projekt annehmen, was ich interessant finde und brenne dann dafür und finde es super. Das ist meine Ressource. Die Ressource eines anderen ist darauf, den kritischen Blick zu werfen und zu sagen, na, aber guck mal, haben wir das und das bedacht? So. Und unser beider Ressourcen zusammen machen es gut. Mhm. Und machen es aber auch umsetzbar. Ne? Also ich finde so, also das ist immer so den Blick, den ich darauf werfe, dass wir nicht von Stärken und Schwächen sprechen oder von Kritik. Das ist, natürlich ist das irgendwie eine gefühlte Kritik für den, der voranschreitet. Aber grundsätzlich ist das die Ressource, die ich nicht habe. Und genau das ist das, was dieses Team braucht, damit wir in einem organisch wachsenden, nicht übers Ziel hinausschreitenden, ich streiche nachts Kulissen, genau so, dass wir genau da landen, dass dieser Weg gut für uns alle ist. Mhm.
Das ist ja im Grunde genommen das, was Conny schon beschrieben hat, eben bei einem Vorgespräch über die Frage, wie setze ich Teams von Studierenden zusammen? Ich gucke mir vorher an, welche Art von Lerntypen sie sind und was mache ich dann? Setze ich alle Lerntypen, die gleich ticken, zusammen, damit sie sich auch alle befeuern können? Oder setze ich ganz bewusst die unterschiedlichen zusammen und dann eher die Entscheidung zu treffen, setz mal die unterschiedlichen zusammen?
Mhm. Ja. Gut. Gibt es eine Frage, die du noch beantworten möchtest, die wir dir noch nicht gestellt haben? Das ist immer unser Abschluss.
Du kannst auch einfach ein Resümee ziehen.
Ich finde das immer wieder spannend, über die Frage von eigenem Handeln auf Führungshandeln nachzudenken. Dieses Interview hat mich dazu mal wieder herausgefordert. Genauso wie es mir häufig so geht, wenn etwa Praktikantinnen und Praktikanten zu uns in die Institution kommen und so ein Abschlussgespräch geführt wird und das genau um solche Fragen geht, in dem Moment lerne ich immer auch eine Menge über mich, meine Sicht auf das Team, vielleicht auch manchmal die Erkenntnis am Ende, wenn ich so davon erzählt habe, okay, das ist jetzt dein sehr ideales Bild davon, wie das hier alles funktioniert. Vielleicht kannst du heute Abend auch nochmal drüber nachdenken, was eigentlich die Dinge sind, die die anderen ganz anders beschreiben würden. Ich komme da immer wieder neu ins Nachdenken und jedes Nachdenken ist auch der erste Schritt, Sachen nochmal anders zu machen und anders auszuprobieren. Deshalb vielen Dank für diese Einladung zu diesem Gespräch.
Danke dir vielmals. Ich habe ganz viele Learnings mitgenommen.
Genau. Ich glaube, es ist gerade für uns alle so richtig schön rund geworden. Vielen Dank dafür.
Gerne. Und viel Erfolg weiterhin mit dieser Podcast-Reihe.
Das war unser Interview mit Jens. Wir hoffen, ihr habt dieses Gespräch genauso inspirierend für euch und eure Arbeit erlebt wie wir. Wir sind mal wieder, so wie auch aus den anderen Gesprächen, mit vielen spannenden Erkenntnissen und Gedanken rausgegangen.
besonders eine Sache ist uns hängen geblieben, neben vielen anderen. Aber nochmal so der Blick von Jens da drauf, wie entwickle ich eigentlich mit meinem Team gemeinsam das Konzept unserer Arbeit und wie wir unsere Arbeit leben wollen. Nämlich nicht als etwas, das von oben gedacht wird und ich muss meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dahin entwickeln, dass sie dieses Konzept mit Leben füllen und wirksam sein können in diesem Konzept, sondern umgekehrt zu schauen, wen habe ich eigentlich alles an Bord und was kann ich mit dieser Mannschaft eigentlich bewirken? Wie kann mit dieser Mannschaft das gemeinsame Konzept unserer Arbeit aussehen? Diese und andere Gedanken, Reflexionen, Erkenntnisse reflektieren wir in unserer nächsten Reflexionsfolge nochmal. Da schauen wir nochmal so auf die Gespräche, die wir mit Juliane, Stefanie und Jens geführt haben. Und schauen auch nochmal, welche Erkenntnisse nehmen wir aus dieser gesamten Staffel zur Führung mit, welche Einblicke haben wir bekommen, welche Perspektiven, inwieweit hat sich unsere Perspektive nochmal erweitert und ziehen immer nochmal so ein paar Rückschlüsse auf unsere Arbeit dazu, wie wir Führungskräfte und Teams in ihrer Arbeit begleiten. Hört doch nochmal in die, wer es noch nicht getan hat, in die anderen Interviews rein. Vielleicht findet ihr da nochmal den ein oder anderen spannenden Interviewpartner mit uns, wo ihr auch nochmal neue Perspektiven auf Führung bekommen könnt. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss!